freue mich, dass Sie hier sind. Wir haben heute ein sehr spezielles Thema zu besprechen. Es geht im Prinzip, wie schon gesagt, darum, ob man Patienten mit einem Vorstadium einer klinisch aktiven Erkrankung frühzeitig behandeln soll. Sie wissen, dass die Diagnose des Multiple Myeloms im Prinzip auf drei Säulen steht. Einerseits wollen Sie klonale Tumorzellen nachweisen, also Myelomzellen. Zweitens finden wir bei fast allen Patienten ein Paraprotein, wie hier zum Beispiel in der Elektrophorese dargestellt, als Produkt des malignen Klons. Und drittens finden Sie bei etwa 80% der Patienten zum Zeitpunkt der Diagnose bereits myelomtypische Skelettläsionen, wie hier dargestellt, osteolytische Läsionen zum Beispiel, aber auch diffuse Infiltrationen, Knochenbrüche und so weiter. Nun, wie häufig ist denn sozusagen das Bild von Patienten mit verschiedenen paraproteinämischen Erkrankungen? Das stammt aus einer älteren Studie aus der Mayo Clinic. Sie sehen hier, dass der Löwenanteil der Personen mit Paraprotein von Personen mit MGAS, monoklonaler Gammopathie, unbestimmter Signifikanz gestellt wird. Hier haben Sie die Myelompatienten, Amyloidose, und hier haben Sie einen kleinen Prozentsatz von Patienten mit Smoldering Myelom, um die geht es heute. Patienten mit Smoldering Myelom hatten in der alten Definition diese Parameter zu erfüllen und hatten keine Symptome. Sie sehen hier die Abgrenzung, ich gehe darauf im Detail jetzt noch nicht ein, zwischen MGAS, also der benignen Form, das ist eine weitere benigne Form, die aber das Potenzial zur Transformation ebenso wie hier hat, nur viel häufiger transformiert, und das ist das Multiple Myelom und andere paraproteinämische Erkrankungen. Nun, wie häufig ist die Transformation, wenn Sie jetzt eine größere Patientenzahl von Patienten mit MGAS bzw. Smoldering Myelom betrachten? In den ersten 5 Jahren finden Sie bei etwa 10% der Patienten mit diesen Charakteristika einen Übergang in ein aktives Myelom. In den nächsten 5 Jahren ist die Rate des Übergangs weitaus geringer, liegt bei 3%, und dann nach 10 Jahren ähnelt die Progressionsrate der Rate von Personen mit MGAS. Also hier gibt es ein Phänomen, das wir noch nicht wirklich gut erklären können. Man kennt und hat verschiedene Algorithmen entwickelt, um Personen mit Smoldering Myelom in unterschiedliche Risikogruppen einzuteilen. Wie Sie hier sehen, Patienten mit höherem Risiko haben eine schnellere Transformationsrate, Median 2 Jahre, und das sind Patienten mit einem geringen Risiko, Transformationsrate, Median 19 Jahre. Und Sie verwenden hier, wenn Sie das Mayo-Schema verwenden, den Prozentsatz der Knochenmark-Plasmazellen, wenn der über 10% oder höher ist, und wenn Sie ein Paraprotein von 3 Gramm haben, dann fällt der Patient in diese Gruppe und hat ein hohes Risiko. Hat er wenig Plasmazellen im Knochenmark und nur ein erhöhtes Paraprotein von 3 Gramm oder mehr, dann fällt er in diese Gruppe, hat also ein geringes Risiko. Aber das ist einer dieser prognostischen Algorithmen, es gibt mindestens 10. Der zweite wesentliche ist ein Algorithmus, der von der spanischen Myelongruppe entwickelt wurde, der besteht aus diesen beiden Kriterien, Knochenmarksplasmazellinfiltration plus Höhe der M-Komponente. Und dann gibt es ein Phänomen, Sie können im Knochenmark sozusagen das Verhältnis von klonalen Zellen, also von Myelomzellen, zu normalen Plasmazellen bestimmen. Und wenn dieses Verhältnis mehr als 95% oder höher liegt, dann hat der Patient eine schlechte Prognose. Und wenn er ein zweites Symptom hat, nämlich eine Immunparese, das heißt, er hat ein IgG-Paraprotein, aber sein IgA und oder sein IgM ist stark supprimiert, dann erfüllt er diese Kriterien für Immunparese. Und wenn er alle drei dieser Kriterien erfüllt, hat er eben eine kurze Zeit bis zur Progression in ein aktives Myelom. Was ist jetzt neu? Im Jahr 2014 wurden die differenzialdiagnostischen Kriterien neu definiert. Und was hier neu ist beim Multiple Myelom, sind sogenannte Myelom-bestimmende Befunde, abgesehen von den alten Befunden wie Knochenmarksplasmazellinfiltration und Paraprotein. Nun, was sind denn diese Myeloma-Defining Proteins oder Faktoren? Erstens einmal, wenn der Patient mit einem Smoldering Myelom 60 oder mehr Prozent Plasmazellen klonal in seinem Knochenmark hat. Zweitens, wenn die Rate der freien Laichketten, also Kappa, Lambda-Ratio, 100 oder höher, 100% oder höher beträgt. Und drittens, wenn er mehr als eine fokale Läsion im Skelettsystem hat, mittels MR detektiert, die 5 mm oder größer ist. Wenn ein Patient mit einem Smoldering Myelom eines dieser drei Kriterien erfüllt, so gilt er nach diesen neuen Definitionen der IMWG als Myelom und sollte behandelt werden. Und zwar haben Sie das hier noch einmal dargestellt, das ist die Empfehlung von der Angela Dispenseri aus der Mayo-Gruppe. Also Sie haben einen Patienten, der hat 10% Plasmazellen und oder ein Paraprotein von 30 Gramm, aber wenn er weniger als 10% Plasmazellen hat, dann ist er höchstens, wenn er 3 Gramm hat, Paraprotein, ein Hochrisiko-MGAS, der wird beobachtet. Hat er aber 60% oder mehr Plasmazellen, dann gilt er nach dieser neuen Definition als aktives Myelom und sollte behandelt werden. Dasselbe gilt für Personen mit dieser freien Laichkettenrate von 100. Dann sollte, wenn diese über 100 liegt, dann sollte der Patient auch behandelt werden, weil er als aktives Myelom gilt. Und wenn er jetzt im MR, eine sehr sensitive Methode, mehr als eine fokale Läsion hat, mit einer Größe von 5 mm, gilt er auch als aktives Myelom und sollte behandelt werden. Und hier stellt sich die Frage, ob man dieser Empfehlung wirklich in jedem Fall folgen soll, folgen kann, folgen darf. Schauen wir uns doch die Grundlagen an, auf denen diese Empfehlungen aufgebaut wurden. Also eine große Studie aus der Mayo Klinik zeigte, dass wenn Patienten 60% oder mehr Plasmazellen haben, monoklonale Plasmazellen, dass die wirklich eine schlechte Karten haben und dass die sehr schnell transformieren. Die Transformationsrate nach 2 Jahren war sehr hoch. Also da würde man sagen, die sollte man sofort behandeln. Allerdings kennen wir alle Patienten, die 60% Plasmazellen haben, und ich zeige Ihnen gleich einen Fall, wo die Transformation ausbleibt. Das war auch in der Studie der griechischen Kollegen der Fall. Das sind von 96 Patienten mit diesem Kriterium, also mehr 60 oder mehr Plasmazellen, Prozent Plasmazellen, nochmal, nur 8 innerhalb kurzer Zeit transformiert. Also dies, und Sie sehen, dass die Transformationsrate nach 2 Jahren bei 62% lag, also schon viel niedriger. Und ich darf Ihnen nur ganz kurz eine Patientin zeigen, eine Schweizer Patientin, die ich gemeinsam mit einem Schweizer Kollegen behandeln darf. Die hatte im Jahr 2009 diese Diagnose, einen unglaublich großen Paraprotein-Quotienten, wie Sie hier sehen, eine Plasmazellinfiltration von 60%, aber sie war völlig asymptomatisch. Also 60%, etwas mehr als Plasmazellen, ein hohes IgG-Paraprotein. Diese Patientin würde nach den neuen Kriterien behandelt werden müssen. Nun, dieser Patientin geht es weiterhin gut, schreibt der Schweizer Kollege. Sie leidet seit Jahren an einer monoklonalen Gammopathie, einem Multiple Myelom, hat formal fast alle Kriterien erfüllt, die für eine rasche Progredienz der Erkrankung sprechen. Erstaunlicherweise sind seit der Erstdiagnose ihr klinischer Befund und auch die Laborkonstellation konstant. Ohne dass sich wesentliche Veränderungen zeigen, eine spezifische Therapie wurde bisher nicht durchgeführt. Und solche Patienten gibt es natürlich mehrere. Nun, also ein Kriterium, das ist vielleicht noch das stärkste Kriterium. Das zweite Kriterium sind die sogenannten Focal Bone Lesions. Das ist ein MR von Patienten, die in Heidelberg untersucht wurden. Und wenn Sie so schauen, würden Sie hier eigentlich da eine Läsion sehen und hier eine Läsion. Aber Sie sehen, wie schwierig die Interpretation ist, weil die Heidelberger Kollegen haben dieses Bild so interpretiert, sie sagen, es gibt nur eine Focal Lesion, also die ist natürlich größer als 5 mm, diese da wird nicht beachtet und gilt eigentlich in der Beurteilung nicht. Also Sie sehen, dass hier ein gewisser Interpretationsspielraum vorhanden ist, und wenn Sie sich das anschauen, wie das Progressionsrisiko bei diesen Patienten ausschaut, mit zwei oder mehr Focal Lesions, eine Studie hier und eine andere Studie hier, dann sehen Sie, dass das Progressionsrisiko relativ bescheiden ist. Also etwa 60-65% innerhalb von 2 Jahren. Das heißt, 35% haben keine Progression. Das war der zweite Parameter. Der dritte Parameter ist die freie Leichtkettenratio über 100. Sie sehen hier, jeder Mensch hat freie Leichtketten, und normalerweise liegen wir also mit unseren freien Leichtketten in diesem Normbereich natürlich. Wenn Sie ein Myelom haben oder ein MGAS, dann können Sie, beim Myelom haben es mehr als 97% der Patienten, bei einem MGAS vielleicht 60% und bei einem Smoldering Myelom vielleicht 70-80% haben so eine abnorme freie Leichtkettenratio. Und Sie sehen hier, wenn Sie jetzt in diesem Normbereich liegen, dann ist die Transformationsrate gering. Wenn aber die freie Leichtkettenratio stark verschoben ist, also entweder stark hier liegt, hierher verschoben ist oder stark hierher verschoben ist, dann ist die Transformationsrate zunehmend größer, je größer diese Verschiebung ist. Das sieht man hier an dieser Kurve. Also, wenn Sie hier eine große Zahl von Patienten nehmen und Sie haben so eine hohe freie Leichtkettenratio, dann sehen Sie nach 2 Jahren eine Progressionsrate von 72% und in dieser Studie von 76%. Aber nehmen wir jetzt 100 Patienten und nehmen wir diese Kriterien hier zur Hand. Sie haben 100 Patienten mit einer freien Leichtkettenratio von 100 oder größer. Sie sollten jetzt diese alle sofort behandeln. Sie machen das nicht und Sie verfolgen die Patienten. Nach 6 Monaten werden immerhin 76 noch keine Behandlung brauchen, nach einem Jahr 55, nach 1,5 Jahren 42 und nach 2 Jahren 38. Das heißt, wenn Sie die 100 Patienten mit einer freien Leichtkettenratio sofort behandeln würden, so wären nach 2 Jahren immerhin 4 von 10 überbehandelt, weil sie nicht in ein Myelom transformiert sind. Jetzt fragt man sich, warum gibt es überhaupt diese Empfehlungen für diese frühzeitige Behandlung? Es hat in der Vergangenheit mehrere Studien gegeben, wo man versucht hat, die Transformation von Patienten mit Smoldering Myelom in ein Myelom zu verhindern und damit die Überlebenszeit dieser Patienten zu verbessern. Das ist in 6 Studien nicht gelungen. Es gibt jetzt eine rezente Studie an 119 Patienten, wo die Patienten randomisiert wurden in 2 Gruppen, ich zeige es Ihnen gleich im Detail, und wo ein Überlebensvorteil gesehen wurde. Das ist die Therapie Lenalidomid Dexamethason, gefolgt von Erhaltungstherapie mit Lenalidomid Dex, eine Gruppe, und die andere Gruppe hatte keine Behandlung. Allerdings gab es unterschiedliche Studienendpunkte, und es gibt eine Menge von Problemen, auf die ich noch zu sprechen komme. Wenn Sie sich die Studie als solche anschauen, die ist vor kurzem in Lancet Oncology erschienen, dann sehen Sie eine Verbesserung des progressionsfreien Überlebens zugunsten der therapierten Gruppe und für die ersten Jahre auf jeden Fall eine Verbesserung des Gesamtüberlebens. Das wäre ja, oder das schaut ja sehr eindeutig und doch überzeugend aus, wenn man nicht sich mit den Details der Studie beschäftigt. Nun, in dieser Studie hatten immerhin im Kontrollarm, also ohne Therapie, 48% nach 2 Jahren noch immer keine Progression. Es war eine ganz kleine Studie, 57% und 60% pro Arm. Es gibt verschiedene Studienendpunkte, die natürlich den Zeitpunkt progressionsfreies Überleben nicht genau bewerten lassen, weil die Studienendpunkte unterschiedlich waren. Es gibt kein Krankheitsmonitoring der Patienten mit modernen Methoden, also zum Beispiel mit den freien Lechketten bzw. modernen bildgebenden Verfahren. Und zu Beginn, wenn Sie einen Patienten sozusagen als Smoldering Myelom klassifizieren, dann wäre es oder ist es anzuraten oder Standard, dass Sie heute eine Ganzkörper-CT-Untersuchung machen oder einen Ganzkörper-MR, um auszuschließen, dass der Patient signifikante Knochenläsionen hat. Das ist in dieser Studie nicht erfolgt. Das heißt, Sie wissen nicht, ob da eine Imbalance der Patienten in den beiden Armen war, wo die eine Gruppe mehr Knochenläsionen hatte als die andere. Also hier ein großes Problem. Und schließlich, und das ist auch ein schwerer Kritikpunkt, muss man offen sagen, gab es keine einheitliche Behandlung im Kontrollarm nach dem Progress. Die haben unterschiedliche Therapien bekommen. Also Sie haben hier eine Fülle von Problemen, die diese Studie mit sich trägt. Wenn wir das jetzt ein bisschen noch einmal in die Perspektive bringen, dann spricht für eine frühzeitige Therapie, sprechen die Ergebnisse, die wir gesehen haben. Aber die Caveats habe ich gerade ausgeführt. Was meines Erachtens notwendig ist, um einen Paradigmenwechsel vorzunehmen, ist eine Bestätigung dieses Befundes im Rahmen einer großen Studie, die entsprechend optimal ausgerichtet ist und allen Studienkriterien entspricht, die für eine optimale Aussage sprechen. Und was wir auch haben, natürlich, was wir brauchen, ist bessere prädiktive Marker für unsere Patienten, die eventuell transformieren, die haben wir nicht. Aber das ist eine wichtige Voraussetzung, um so eine Empfehlung auf großer Basis sozusagen auszurollen und dann zu akzeptieren. Warum sage ich das? Weil wir gerade bei Multiple Myelom, das gibt es ja bei vielen anderen Erkrankungen auch, schon aufgrund einer Euphorie, die auf Einzelbefunden sozusagen basiert oder entstanden ist, über Jahre lang Patienten falsch behandelt haben. Es gibt diese Urethan-Euphorie, die ich Ihnen kurz noch einmal schildern werde, und auch die Euphorie, die derzeit noch grassiert mit der intensivierten Dialyse mit Gamro-High-Cut-Off-Membranen. Die Geschichte der Urethan-Euphorie ist schnell erzählt. Im Jahr 1947 hat ein Kollege über die Anwendung von Urethan und Stilbamidin bei zwei Patienten mit Multiple Myelom berichtet und hat bei zwei Patienten eine Verbesserung des Paraproteins, eine Reduktion des Paraprotein-Quotienten gesehen. Und daraufhin hat die ganze Welt damals begonnen, vor allem in Amerika, Patienten mit Urethan zu behandeln. Bis 19 Jahre später Jimmy Holland eine kontrollierte Studie durchgeführt hat. Und zwar hat er eine kleine Zahl von Patienten randomisiert auf Urethan oder ein Getränk und hat geschaut, wie sich die Urethantherapie auswirkt. Was er gesehen hat, ist, dass die Urethan behandelten Patienten etwas früher gestorben sind als die Kontrollpatienten. Und das ist 19 Jahre lang praktiziert worden, diese Therapie, weil es keine randomisierte, ordentlich durchgeführte Studie am Beginn gab. Zweites großes Problem, und das ist das Problem unserer Gegenwart. Heute werden viele Patienten mit Myelom-Kast-Nephropathie, mit akutem Nierenversagen, diesen Verfahren unterzogen. Sie bekommen eine intensivierte, extensive Dialyse, 8 Stunden, 5-mal die Woche mit dieser Dialysemembran, weil diese Dialysemembran durchlässiger ist und Leichtketten durchlässt. Und dieser Hype entstand 2009, das hat ein englischer Kollege entwickelt, der hat versucht, diese Leichtketten, die nephrotoxisch sind, mit dieser intensivierten Dialyse aus dem Körper zu bekommen. Das Problem ist, die Leichtketten haben eine Halbwertszeit von 4 Stunden und werden sehr schnell nachgebildet. Zum Glück hat dieser Mann eine randomisierte Studie initiiert. Und diese randomisierte Studie, die Ergebnisse der Studie wurden jetzt vor wenigen Monaten in Kopenhagen präsentiert, allerdings nur als Poster. Eine Studie mit einem ganz wesentlichen Ergebnis wird nur als Poster präsentiert. Und zwar wurden hier 90 Patienten randomisiert. Die hatten alle akutes Nierenversagen aufgrund einer Myelomniere. 90 Patienten, akutes Nierenversagen, Myelomniere, randomisiert. Standarddialyse dreimal pro Woche. Oder High Cut-Off, Dialysemembran und Extended Dialyse, also diese Membran und 8 Stunden fünfmal pro Woche. Was war das Ergebnis? Die Patienten in der High Cut-Off Extended Hämodialyse hatten eine schlechtere Überlebensrate nach 2 Jahren im Vergleich zur Kontrollgruppe. Also die intensivierte Dialyse mit der High-Cut-Off-Dialysemembran reduzierte die Überlebensrate nach 2 Jahren. Das wollen wir vermeiden. Das gilt es auch in der Situation von Patienten mit High-Risk-Smoldering Multiple Myelom zu vermeiden. Wir brauchen also, damit wir diese Therapie akzeptieren, solide Daten, und dann werden wir das gerne umfassend zur Anwendung bringen. Damit komme ich schon zum Schluss. Leider haben wir keine Algorithmen, die die Voraussage einer Progression eines Smoldering-Myeloms in ein aktives Myelom verlässlich sozusagen gestatten und schon gar nicht bei einem einzelnen Patienten. Und eins muss man sagen, die Evidenz aus einer einzigen kleinen Studie mit vielen offenen Fragen reicht meines Erachtens nicht aus, um einen Paradigmenwechsel bezüglich der Behandlung vorzunehmen, selbst wenn das in Lancet Oncology empfohlen wird. Patienten mit Hochrisiko-Smoldering Multiple Myelom sollten sorgfältig, und zwar mit modernen Methoden, freie Leichtketten, modernes Imaging evaluiert und kontrolliert werden, von erfahrener Hand betreut werden und bei entsprechender Evidenz für eine Progression behandelt werden. Ich glaube, dass das alte Wort von Scribinus Lagus nach wie vor Bedeutung hat, gerade in diesem Zusammenhang, primum non nocere. Die häufig als Begründung herausgegebene oder herangezogene Diktion, aggressive Behandlung ist besser, das sehen wir bei vielen Erkrankungen, wird durch die Datenlage derzeit beim Myelom nicht genügend unterstützt. Und ich denke, dass eine etablierte Betreuungsstrategie, nämlich sorgfältige, engmaschige Kontrolle durch Experten mit adäquaten Techniken, nicht zugunsten subjektiver Einschätzungen und zugunsten aktueller Modetrends voreilig aufgegeben werden sollte. Und damit komme ich zum Ende und danke Ihnen fürs lange Zuhören. Vielen Dank.